Willkommen zum Satzang. Ja, erstmal wieder meinen herzlichen Dank an Devaseto und das JetzTV-Team, die das hier möglich machen mit diesem schönen Format. Ja, allen wünsche ich ein gutes neues Jahr auf jeden Fall erstmal. Hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ja, dann nochmal so, ich hatte eigentlich vor, im Dezember noch einen Jahresrückblick zu machen, den habe ich dann doch nicht gemacht. Deswegen habe, also ich hatte ja so im 2 Wochen Abstand immer auf YouTube auch was gemacht und das ist im Dezember ausgefallen. Passte irgendwie nicht, ist einfach nicht passiert. Ja. Generell jetzt, wenn Fragen gestellt werden, ich antworte nicht immer direkt auf Fragen, ich antworte dem Menschen, der sie stellt. Nur mal noch mal so als Hinweis, falls jemand mal das Gefühl hat, eine Frage wurde nicht beantwortet, das kann durchaus mal passieren. Ja, und wo wir gerade bei Fragen sind, ja, sind schon Fragen irgendwie vorhanden, dann legt los. Ich neige mich dazu, Vorträge zu halten.
Auf YouTube, lieber Jens, sind auch noch keine Fragen. Das heißt, du kannst
Okay.
Vorträge halten noch.
Okay.
Ich stopp dich dann einfach.
Okay. Ja, gut, wenn man mal so ein bisschen. Ich hatte in den letzten Wochen immer das ganz stark das Thema Liebe im Kopf. Wobei ich da jetzt nicht so die persönliche Liebe meine, sondern die allumfassende Liebe. Man könnte sagen, die mystische Liebe, selbstlose Liebe. Die Liebe, die nichts erwartet. Ich denke, dass das hier in unserer Gesellschaft, die doch sehr kopforientiert ist, sehr rational orientiert ist. Und ich denke auch, dass es im Satsang-Bereich öfter mal, ja, nicht zu kurz kommt, aber es spielt da nicht so die große Rolle, habe ich so das Gefühl. Und die allumfassende Liebe ist als ist für mich als Resultat der spirituellen Entwicklung, könnte man sagen, hat sich immer mehr intensiviert im Laufe der Jahre. Als ich 1988 meinen Guru traf, kennenlernte, Satya Sai Baba, der hat ja immer sehr viel über Liebe geredet. Und da konnte ich das noch gar nicht so nachvollziehen. Da war das auch noch nicht so dran für mich sozusagen. Und jetzt manifestiert sich das immer mehr in meinem Leben und das ist sehr schön. Ja, und auch auf der anderen Seite ist es auch einfach nicht zu verstehen. Einfach nicht zu verstehen, ja. Wie man alles lieben kann, wie man alles lieben kann, das ist nicht zu verstehen. Ja. Aber es ist für mich Realität. Absolute Realität, könnte ich sagen. Absolute Realität ist absolute Liebe, ist absolute Wahrheit. Ist alles dasselbe.
Lieber Jens, wenn ich dich jetzt unterbrechen soll, dann wären jetzt Fragen da. Möchtest
Gerne. Gerne.
MSC7777 schreibt, wenn es keine Trennung gäbe, könnte dann überhaupt etwas wahrgenommen werden?
Danke für die Frage. Also es gibt ja keine Trennung. Also in Wahrheit gibt es keine Trennung. Und doch ist Wahrnehmung möglich. Das ganze Universum wird wahrgenommen. Ja, und in diesem Universum erscheinen Wahrnehmungsapparate sozusagen. So, und dieses, das ist sozusagen eine Wahrnehmung in einer absoluten Wahrnehmung. Und gleichzeitig gibt es es gibt Trennung und es gibt sie auch gleichzeitig nicht. Ja, das ist immer dieses, solche Fragen basieren immer darauf, dass es das eine nicht geben kann, wenn es das andere gibt und umgedreht. Aber die Wahrheit, wie ich sie erlebe, ist absolut paradox. Sie beinhaltet alles gleichzeitig. Sie beinhaltet sowohl duales Wahrnehmen als auch absolute Non-Dualität. Gleichzeitig. Ich kann es schwer beschreiben. Ja? Es ist so, ja, es ist beides, ja. Es ist beides vorhanden. Und mit Logik kommt man da auch nicht weiter. Ich meine, du kannst deine Wahrnehmung untersuchen, das, was du wahrnimmst. Wer nimmt wahr? Was ist das Wahrgenommene? Ja, und schau für dich, was geht. Ist da einfach, was ist da und was ist immer da? Sagen wir mal so, was ist immer da? Ja, bedingungslos immer. Und was ist das, was kommt und geht? Was ist das, was in der Zeit erscheint? Und der es wahrnimmt, ist der, kommt und geht der. Das muss jeder für sich untersuchen. Oder soll, kann jeder für sich untersuchen.
Darf ich da gerade meine Frage anschließen?
Klar. Jens,
was hast du gesagt? Das, was wahrnimmt, kommt und geht das? Oder der wahrnimmt, kommt und geht der? Oder bleibt der immer? Ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn der Körper stirbt, ist die Wahrnehmung weg.
Naja, das ist eine Mutmaßung.
Stimmt, wissen kann ich es nicht.
Wie erlebst du deinen Tiefschlaf?
Ich würde sagen, erstmal als Erinnerung, ich habe gut geschlafen, weil nichts aufgetaucht ist. Keine Träume, kein Wachwerden. Und also da war eben nichts. Mhm. Und das wird als erholender Schlaf, ich würde sagen, im Nachhinein bezeichnet, aber nicht während der erholsame Schlaf stattfindet.
Du kannst im Tiefschlaf nicht reflektieren darüber, das stimmt. Aber dass du jetzt weißt, dass da nichts war, das bedeutet, dass du wahrgenommen hast. Nicht du als, nicht dieses Ich, ja, sondern das, was hinter dem Ich steht, sozusagen, das, was das Ich bezeugt. So, das war im Tiefschlaf da. Ja, Raum und Zeit waren nicht da, es war dieses sogenannte Nichts da, was du aber bist. Dieses Nichts, was da ist, im Tiefschlaf, das bist du. So, und meine Vorstellung, ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht konkret an meinen letzten Tod oder die Zeit zwischen den Leben erinnern, so direkt, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist es ein Teil davon ist sicherlich wie Tiefschlaf. Einfach dieses selige Nichts, was einfach so wunderbar ist.
Ich glaube, die Frage war deshalb, weil Wahrnehmung für mich immer mit den fünf Sinnen verbunden ist als Begriff, ne?
Ja.
Und da sieht man auch, wie wichtig die Klärung der Wortdefinition ist, wenn die Menschen unter demselben Begriff ein anderes Verständnis haben, was ja oft vorkommt, ne?
Ja, ich würde das auch verbal abgrenzen. Also Wahrnehmung würde ich tatsächlich eher so in der Dualität ansiedeln. Und Gewahrsein oder absolutes Bewusstsein, das ist das, was eben auch im Tiefschlaf ist und vermutlich auch zwischen den Leben ist.
Ja. Ja, das macht Sinn. Soll ich
und
dir die
man,
nächste?
Nee, ich wollte auch sagen, es, und man kann sich dem, wenn man so Intro-Perspektive mag und sich selber reinschauen mag, dann kann man sich dem eigentlich so annähern, könnte man sagen, oder das intensivieren, das Gewahren, indem man einfach zum Beispiel Ich denkt und fühlt, ja, dieses Ich. Dass man es einfach auch als Wort denkt im Kopf, Ich, so wie ein Mantra. Das kann man auch wiederholen, Ich, Ich, Ich. Ja, man soll ja nicht an sich denken, so, das, aber gerade als, hier ist es gerade segensbringend, wenn man das vor diesem Hintergrund macht, mit dieser Ausrichtung macht. Wenn man nämlich dieses Ich ständig sich vergegenwärtigt im Verstand, dann spürt man vielleicht relativ schnell, dass man dieses Ich gar nicht ist, sondern dass man der Zeuge dieses Ichs ist. Ja, und dieser Zeuge des Ichs, das ist das, was auch im Tiefschlaf ist. Nur, dass da eben kein Inhalt ist.
Dankeschön. Jetzt käme die nächste Frage.
Ja, gerne.
Ich muss erst Mikrofon anmachen. So, die Walli schreibt, hallo Jens, entgiftest du deinen Körper, nimmst du Nahrungsergänzungsmittel und wie findest du HHC-Gras? Liebe Grüße.
Ja, den Namen habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Walli.
Walli, ja. Danke, Walli, für die Fragen. Also erstmal HHC-Gras sagt mir überhaupt gar nichts. Nahrungsergänzungsmittel, ich habe Vitamin B12-Tabletten benutze ich, weil ich so mit meiner normalen Ernährung das Gefühl habe, dass da ein Mangel ist beim B12, weil ich nicht so viel Fleisch esse und auch nicht so viel Milchprodukte esse. Also Körper entgiften, ja, das mache ich ab und zu mal durch Fasten. So ab und zu kommt das mal vor, wenn ich mal so das Gefühl habe, dass ich mal wieder ein paar Funde zu viel drauf habe, dann passt das Fasten manchmal ganz gut und dadurch entgiftet man eigentlich sehr gut. Ja, zu dem letzten kann ich jetzt nicht so viel sagen.
So, dann haben wir hier kryptische Schriftzeichen, die ich nicht in der Lage bin zu entziffern. Schreibt, ob man es ernst meint, sozusagen, oder sich daraus. Oh, sorry, ich bin verrutscht in der Zeile. Also, kryptische Schriftzeichen schreibt, mir kommt es so vor, als ob diese Liebe einen prüft.
Ja, ich würde es nicht verallgemeinern. Wenn du das Gefühl hast, dass du geprüft wirst, dann ist das vielleicht Ich meine, ich hatte auch schon so, ja, doch. Stimmt, ich erinnere mich gerade an was. Das war an diesem, was ich schon mal erzählt hatte, dieses Shivaratri-Fest davor. Als ich das vorbereitet hatte, da habe ich noch einen Spaziergang gemacht und da habe ich, ich war also so voller Hingabe an Shiva und an Mantren wiederholen ständig und so und ging da so meinen Weg lang da. An so einem Friedhof vorbei ist es. Und da plötzlich kringelte sich so ein Regenwurm auf dem Weg. Und der war so am Vertrocknen. Es war sehr trocken. Und der war richtig im Staub so. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich noch vor ein paar Monaten davor, hätte ich mich vielleicht gar nicht so gekümmert und hätte mir gedacht, naja, die Natur, die muss schon alleine klarkommen irgendwie und so. Und was habe ich damit zu tun? Und anfassen mag ich den ja auch nicht. Aber in dem Moment hatte ich so das Gefühl, dass dieser Regenwurm Shiva ist, da vor mir. Und dann habe ich ganz vorsichtig mit so einem kleinen Stock, weil ich ihn immer noch nicht anfassen wollte, habe ich ihn dann so ins hochgehoben und auf den Acker da nebenan war so ein umgepflügter Ackerboden, der feuchter war. Und da habe ich ihn dann so abgelegt, vorsichtig. Und da hatte ich auch so das Gefühl, ja, da wollte Shiva mal meine Hingabe prüfen, also meine Liebe prüfen, ob das nur so ein Lippenbekenntnis ist oder tatsächlich, mag sein, ja, dass sowas passiert. Vielleicht ist es so, wenn man sich der Liebe wirklich so öffnet, so mental, dann gibt einem das Leben auch Gelegenheiten, das zu leben dann, auch umzusetzen. Ja.
Und Ibrahim Kiewek schreibt, hallo ihr Lieben, was glaubst du? Gibt es eine tiefere Sache als die Erleuchtung? Zum Beispiel, dass wir glauben, dass es Erleuchtung gibt, dass wir das eine Umfasste sind, aber vielleicht gibt es noch mehr.
Ja, danke für die Frage. Also ich verstehe Erleuchtung als nicht als Ereignis, sondern als die wahre Natur aller Dinge. Und was Tieferes in dem Sinne gibt es nicht, denn die wahre Natur ist die wahre Natur und wahrer als wahr geht's nicht. Erleuchtung wird normalerweise als Ereignis verstanden in Raum und Zeit. Aber da die wirkliche Erleuchtung die Zeitlosigkeit enthüllt und die Raumlosigkeit quasi enthüllt und manifestiert oder verwirklicht in dem Bewusstsein desjenigen Menschen, kann ich da nicht von einem Ereignis reden. Also vielleicht, ja, man muss es wieder paradox formulieren, das ist ein Ereignis, was in die Ereignislosigkeit letztlich führt. Ja, was... Ja, ein Zeitpunkt könnte man sagen, der die Zeitlosigkeit manifestiert. Und die Zeitlosigkeit ist eben zeitlos. Das heißt, sie war schon immer, das war schon immer, es wird immer sein, es ist jenseits von Raum und Zeit. Und durchdringt alle, jeden Raum und jede Zeit. Es ist das eine, was bedingungslos existiert. Im Sinne von einer absoluten Existenz, die, wenn man es im Dual sieht, dann wieder weder existiert noch nicht existiert. Und was Höheres als das, kann man sich zwar vorstellen, irgendwie, wenn man so konzeptuell drüber nachdenkt, aber wenn man die Absolutheit selbst realisiert für sich selbst, dann weiß man, dass das das ist, was ja das Einzige ist. Das Einzige ist, was existiert. Die Hindus sagen, alles ist Brahman. Nur Brahman allein existiert. Man könnte es auf Deutsch sagen, es gibt nur Gott. Es gibt nur das, es gibt nur Wahrheit, es gibt nur absolutes Bewusstsein, Gewahrsein. Ich benutze jetzt extra mehr Begriffe, damit jeder sich da so auch so ein bisschen wiederfindet, weil ich weiß, dass ja jeder auch andere Begriffe oder sich anderen Worten nahe fühlt einfach. Mir geht das auch immer wieder so.
Kryptische Zeichen, hakt nochmal nach, wegen der Liebe und den Prüfungen. Beziehungsweise, ich glaube, er ist unterbrochen worden bei seiner Fragestellung. Er schreibt, es sozusagen Prüfungen gibt, die es zu bestehen gilt, ob man es ernst meint sozusagen oder sich daraus wieder nur einen scheinbaren Vorteil erhofft.
Ja, das ist ja ungefähr in dem Sinne, was ich schon auch gesagt habe.
Michael 100, wie hast du die Ich-Illusion durchschaut?
Ja, danke für die Frage. Gar nicht. Also ich habe die nicht durchschaut, weil also dieses Ich, das macht gar nichts. Also das ist ein Spiegelbild. Also wenn ich das so nochmal kurz meinen Weg da zusammenfasse, so das Wesentliche eigentlich ist, dass mir in diesem Leben, ich habe immer geglaubt, ich hätte ein schlechtes Karma, weil ich so viele Depressionen erlebt habe. Aber zumindest spirituell gesehen habe ich ein sehr gutes Karma, weil ich die unfassbare Gnade erlebt habe, dass ich mit 23 Jahren, im Alter von 23 Jahren, einen für mich perfekten Guru getroffen habe, ihm begegnet bin und dieser Guru mich gesegnet hat, initiiert hat durch eine Erfahrung der absoluten Wahrheit. Damals war es noch eine temporäre Erfahrung, ein Durchbruch in die Zeitlosigkeit. Und diese Gnade, die mir da zuteil wurde, die hat mein ganzes Leben verändert und hat mich, ohne dass ich da auch nur umkehren hätte können, irgendwie auf diesen Weg der Selbstverwirklichung gebracht. Und dann ging eigentlich alles automatisch. Also dieser Guru war in mir sozusagen immer präsent. Und ich habe auch in den ersten Jahren viele Träume noch, ich habe auch von dem geträumt und habe sozusagen, meine Teachings sozusagen, die habe ich in einem Traum gekriegt teilweise. Obwohl es war kein Lehren oder so von ihm, es war einfach nur, dass er Liebe gelebt hat. Also mir Liebe gezeigt hat, dass er mich liebt und so absolut so, wie ich bin. Und vor allen Dingen hat er sich auch nie über mich gestellt. Also er hat mich immer als wie sein Bruder behandelt. So hat, das ist einfach alles passiert. Es ist einfach alles passiert. Und im Laufe der Jahrzehnte, kann ich auch fast sagen, jetzt hat sich dieses Ich, was kommt und geht, ja, das temporäre Ich, das hat sich irgendwie immer weiter ausgedehnt sozusagen. Das Bewusstsein wurde immer weiter und man könnte sagen transzendenter so im Laufe der Jahre. Und ja, bis dann plötzlich so am jetzt das letztes Jahr ist gewesen, nochmal ich sage ja immer, es ist nichts passiert und das war's. Also es ist ein mystisches Nichts gewesen, was da passiert ist. Ich kann das nicht beschreiben. Und das ist so, ich war davor noch immer in der Bedingtheit, also dass ich immer glaubte, ich muss da noch was tun irgendwie, so und so, ich muss so und so und ja, und dann war es auf einmal klar, dass ich das schon immer, dass ich das einfach bin, diese absolute Wahrheit. Ja, also nicht dieses gedachte Ich, sondern dieses, was auch selbst genannt wird. Oder Ramana hat ja auch mal Ich gesagt. Also das ist ein Ich, was hinter dem Ich als absoluter Zeuge quasi ist. Und dann hat man eine Zeit lang das Gefühl, es sind zwei Ichs irgendwie. Also dann erlebt man sich wirklich als Zeugen seines eigenen Ichs und erkennt dann immer und verwirklicht auch immer mehr, dass man eben nicht dieser Ich-Gedanke, dieses Ich-Gefühl ist, sondern dass man der Zeuge seiner selbst sozusagen ist. Aber das gespiegelte Ich ist eben, ja, es ist ein Spiegelbild. Ja, es ist, du schaust einfach in den Spiegel deiner selbst und da siehst du dieses Ich in deinem Verstand, ja, und du realisierst, dass du es nicht bist. Beziehungsweise letztendlich bist du es auch, ja, aber nur solange es da ist. Denn du bist letztlich alles. So, das ist ganz klar. Aber um das klar zu kriegen, muss man erstmal das Spiegelbild als Spiegelbild erkennen. Und da hat mir auch immer wieder so diese Frage, wer bin ich, geholfen? Muss ich wirklich sagen. Das hat immer wieder sehr geholfen, ja. Es war eine sehr gute Sache. Ab einem gewissen Zeitpunkt ging es eigentlich nur noch mit der nach innen gerichteten Aufmerksamkeit weiter, ja. Und dann am Ende war nur noch Loslassen. Also so ein Aufgeben, totales Aufgeben und Hingabe und ja. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da was gemacht hätte. Es ist einfach so passiert und in der Rückschau, das Paradoxe ist ja, wenn ich mich jetzt erinnere, dann ist es immer so gewesen. Ja. Es ist immer, ich bin das immer so, das war schon immer so und früher, ganz am Anfang des Weges, so als ich da mit dem Guru gerade erst am Gange war, so damals, da kam das öfter mal so in Durchbrüchen. Ich hatte auch mal so einen Traum irgendwie, wo ich einfach mich als Bewusstsein, als reines Bewusstsein geträumt habe. Da hatte ich noch nicht mal einen Körper im Traum. Da hing ich nur einfach irgendwie im Raum und sah da so einen Raum vor mir irgendwie und da waren so Werkzeuge, war so eine Werkbank irgendwie und so ein Schraubstock irgendwie und sowas und ich hab dann nur, der erste Gedanke, der dann kam, war so, wie konnte ich das nur vergessen, dass ich das schon immer war? Und das war so ein absolut zeitloses Bewusstsein. Und das war am Anfang eben nur so in Phasen, so in Durchbrüchen und dann, ja, und das manifestiert sich dann irgendwann, wird es permanent. Dann irgendwann, dann sprechen wir von Verwirklichung.
Darf ich da auch noch mal wieder nachfragen, Jens?
Ja, gerne.
Vom Zeugen, also unpersönlichen Zeugen zu, dass man alles ist, da ist aber noch mal so eine Veränderung, oder?
Der Zeuge wird ja zuerst im Bezeugen erfahren, ja, im bewussten dualen Bezeugen. Also das ist, das da wird er immer bewusster. Ja, und das der letzte Schritt oder das intensivste Bezeugen ist halt das eigene Ich zu bezeugen. Deswegen hat ja auch Ramana öfter mal empfohlen, verweile im Selbst. Ja, abide in the self, verweile im Selbst. Auch der Nisargadatta Maharaj hat das öfter gesagt, einfach in diesem Ich Bin verweilen mit der Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass dieses Bezeugen ganz bewusst stattfindet, wird erstmal klar, ich bin eben dieser Zeuge. Und dann ist aber noch die Trennung zur gesamten Wahrnehmung sozusagen wird noch erfahren. Und das ist aber nur noch der letzte Schritt dann. Das löst sich auch noch irgendwann auf dann. So.
Danke dir. So, dann ist auch gleich noch von Jeanette Nicole eine Frage. Das Einzige, was immer konstant ist, ist der Raum, in dem ich mich bewege, denke und so weiter. Alles andere verändert sich ständig. Nur der stille Raum ist konstant. Wie siehst du das, Jens? Danke.
Ja, das... ich empfinde es nicht so als Raum in dem Sinne so, aber das ist egal. Wenn du das so empfindest, ist das völlig in Ordnung. Ja, früher hatte ich auch noch so immer viel Aufmerksamkeit in Richtung Raum empfinden, so in dem Sinne, da habe ich das immer geprüft, dann bin ich das jetzt, dieser Raum, oder bin ich doch noch getrennt davon irgendwie so. Ich würde sagen, die absolute Wahrheit transzendiert alles, Raum und Zeit. Also sie ist sozusagen an jedem Punkt des Raumes überall und nirgends gleichzeitig. Und genauso zeitlich gesehen. Ja? Also die absolute Wahrheit ist zu jedem Zeitpunkt und niemals. Ja, das ist immer dieses einmal die positive Sichtweise und die negative Sichtweise muss man eigentlich immer gleichzeitig nennen, weil sonst wird es wieder halb irgendwie nur, ja. Also das ist immer, weil Non-Dualität umfasst eben alle Pole. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn man das so empfindet, dann ja. Mach einfach weiter an dem Punkt so und genieße das.
Diwali bedankt sich bei dir und lacht über Shiva, der Regenwurm. Ibrahim Kebek sagt auch Danke. Und hat auch gleichzeitig eine Frage. Kann man sagen, Gott lebt in uns, ohne uns zu fragen, wie und was? Dann ist es Gott, der zu uns spricht. Und fügt noch hinzu, kann man sagen, dass es sich durch die Körper und Fragen sich erinnern will?
Also aus meiner Sicht gibt es ja nur Gott. Also es ist alles Gott. Alles, 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 alles. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, alles. Jedes Bewusstsein, jeder Schmerz, jedes Leid. Jede Freude, jede Ekstase. Keine Ausnahmen. Und man kann sich das sicherlich ja, man kann sich das so vorstellen, klar. Gott schaut durch meine Augen. Ja? Also das. Früher habe ich noch gedacht, vielleicht könnte ich Sachen vor Gott verheimlichen oder so. Und heute weiß ich irgendwie ziemlich gut oder hundertprozentig könnte ich auch sagen, dass das nicht geht, weil Gott durch meine Augen schaut und durch meine Ohren hört und meine Gedanken denkt und und meine Gefühle fühlt. Und ja, wie sollte man da was verbergen? Also, und wie war das, der zweite Teil nochmal? Das habe ich jetzt nicht mehr ganz an der Frage.
Ja, ich scroll nochmal nach oben. Kann man sagen, dass es sich durch die Körper und Fragen sich erinnern?
Ach, das mit dem Erinnern, ja, ja. Ja, ja, klar. Es ist ja so ein, dieses Spiel des Lebens ist ja auch so ein, ist ein Spiel des Vergessens der wahren Natur. Sonst würde dieses duale Spiel ja nicht funktionieren. Also aus lauter allumfassender Liebe wirft Gott sich selbst sozusagen in die Form, in die Materie, ja, und wirft sich dadurch quasi auch ins Vergessen erstmal, könnte man sagen. Also es sieht zumindest so aus, ja, und bleibt aber immer, was er ist. Also Gott bleibt immer, was er ist, immer, ja, und wird ja durch das Vergessen auch nicht weniger göttlich, so. Und dann passiert eben im Laufe dieser ganzen Inkarnation oder wie immer man das auch, oder im Laufe des Lebens, wie immer man das sehen mag, passiert dann irgendwann so ein Prozess des, könnte man sagen, des Wiedererinnerns, ja. Vielleicht ist es dann auch so, dass, naja, die entsprechende Seele, könnte ich jetzt sagen, oder diese was auch immer sich da wieder inkarniert, dass das einfach ja irgendwann dann auch mal genug hat von diesem Spiel. So. Bei mir war es so, dass ich durch meine heftigen Depressionen, die schon im Alter von 14 Jahren, also als ich 14 war, schon begann, dass ich irgendwie gemerkt habe, also hier, das taucht nichts irgendwie so, das Leben. Ich habe das sehr abgelehnt dann, weil ich immer so schlimm leiden musste und konnte mich aber auch nicht umbringen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, und das fühlte sich auch so falsch an, immer wenn ich so kurz davor war, das wirklich zu tun oder das wirklich zu versuchen, habe ich nur immer gemerkt, das ist so fürchterlich falsch, es bringt nichts, also in meinem Leben war das so, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn jemand sich getötet hat, dass das dann für den falsch in dem Sinne war, weil es gibt es nicht, falsch oder richtig letztlich. Was geschieht ist, auch was geschieht ist Gott. Ja. Trotzdem war das so, dass dieses intensive Leid dann mich dahin gebracht hat, zu forschen, was ist dann noch? Gibt es etwas in mir, was nicht leidet? Es muss irgendwas geben, es muss irgendeine Rettung geben vor diesem fürchterlichen Leid. Irgendwas muss doch nicht leiden. Also das kann doch nicht sein, habe ich mir gedacht. Und dann, ja, und so fing es mit der Spiritualität an. Und ich habe als erstes den Buddhismus eben kennengelernt, durch Bücher, damals Zen-Buddhismus in dem Fall. Ja, und da wurde dann die Erleuchtung eben beschrieben als das Ende von allem Leid. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Und dann war es so im Laufe der Zeit durch spirituelle Durchbrüche, kam dann quasi eine Art Erinnern, ja. Ja.
Das war jetzt praktisch, Jens. Immer wenn du Tee trinkst, heißt es für mich neue Frage.
Ist Wasser. Ist Wasser.
Ah, Wasser, okay. Sunny fragt, Fragen kommen ja eigentlich nur von einem illusionären Ich. Kann man diesem scheinbaren Ich die Wahrheit überhaupt mit Worten vermitteln, um zu erkennen, dass es nur eine Traumfigur ist?
Danke für die Frage. Diesen Ich-Gedanken kann man gar nichts, braucht man, da braucht man nicht mit arbeiten. Also dem kann man auch nichts, dieses Ich kann nichts erkennen, es ist nur ein Spiegelbild. Also wenn du jetzt vorm Spiegel stehst und über dein Spiegelbild einmal Wasser kippst, dann wird das Spiegelbild nicht nass. Ja. Die entscheidende Frage ist, bist du dieses Ich, was da immer kommt und geht? Bist du dieses Ich-Gefühl, was im Wachzustand und manchmal auch im Traumzustand da ist? Das ist die Frage, die du für dich klären kannst, wenn du magst. Und ich kann das schon nachvollziehen, die Frage so ein bisschen, weil ich habe auch jetzt nachdem mir so das, was ich letztes Jahr erlebt habe, passiert ist sozusagen, dass da so diese völlige Klarheit sich manifestiert hat. Da habe ich auch dann irgendwann, kam so Regung im Verstand, könnte man das nicht doch in Worte fassen irgendwie? Wie könnte man das beschreiben? Oder kann man das nicht doch irgendwie verstehen? So, ich habe das auch gespürt, diese Tendenz. Das ist klar, der Verstand möchte alles verstehen. Das ist ja ganz normal. Deswegen heißt es ja auch Verstand. Aber das ist nicht zu verstehen. Also die Wahrheit, die absolute Wahrheit ist nicht zu verstehen. Man ist diese Wahrheit. Man existiert als diese Wahrheit. Und zwar bedingungslos. Und alles, was man so mit dem Ich-Gedanken und den Gedanken, also der Ich-Gedanke ist ja nur der Zentralgedanke sozusagen, so eine Art Sonnengeflecht der Gedanken, so das Zentrum der Gedanken. Vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Spinne in ihrem Netz. So, ja, das Spinnennetz sind die ganzen Gedanken und in der Mitte sitzt die Spinne und das ist halt der Ich-Gedanke sozusagen. So. Und da kann man, man kann es auf der Ebene nur beschreiben. So, man kann quasi ein Bild malen davon. Aber das Bild davon ist niemals die Landschaft. Ja, also wenn ich eine Landschaft male, dann ist das nur ein Bild von der Landschaft, aber nicht die Landschaft selber. Die Landschaft selber kann man nur direkt erleben. Und so kann man auch die absolute Wahrheit nur selber sein. So. Und man kann sie auch nicht sein. So, das ist, ja, egal was passiert, auch wenn ich das nicht im Verstand, wenn mir das nicht bewusst ist oder auch wenn ich es nicht intuitiv spüre oder wenn ich mich völlig getrennt fühle, auch dann bin ich nicht weniger Wahrheit. Ja, das schwankt nicht. Das ist also nicht mal mehr oder mal weniger. Durch die Verwirklichung passiert nur einfach so, dass dieser Mensch, der dann diese Verwirklichung erfährt sozusagen, dass der sozusagen das dann auch in der Welt quasi spürbar nach außen hin manifestiert, sodass er kann dann darüber reden oder ja, kann es teilen mit anderen Menschen. Und dadurch wird er aber auch nicht wahrer oder wahrhaftiger oder ja, also das ist das, was man im Verstand wohl auch nicht verstehen kann, einfach ist dieses das Absolute, ja, dieses Bedingungslose. Ja, das kann man nicht verstehen. Obwohl ich den Drang kenne, das verstehen zu wollen, auf jeden Fall.
Kryptisches Zeichen schreibt, wie geht es dir jetzt? Bist du gerne am Leben?
Danke für die Frage, das ist eine schöne Frage. Wenn ich sage mir, also dann meine ich auch meine ich jetzt erstmal die Person Jens hier, so, ja. Und Person Jens ist so momentan, hat so ein paar Probleme, sag ich mal, mit gewissen Gewohnheiten. Das ist aber nicht weiter wichtig, so. Und Person Jens geht's soweit eigentlich sehr gut, kann man sagen, aber es könnte noch quasi besser sein, wenn gewisse Gewohnheiten nicht mehr so die Macht hätten über Person Jens sozusagen. Also Person Jens, also ich bin dann sehr großes, bin ein Gewohnheitstier, so ich gewöhne mich schnell an Dinge und lasse sie dann auch nur sehr ungern wieder los. Ja, ich lebe genauso gerne, wie ich tot wäre. Sagen wir es mal so. Ja, da ist eigentlich da ist eigentlich keine Präferenz. Es ist so, dass Lebensfreude da ist, solange der Körper lebt, eben so. Im Moment jedenfalls. So. Aber darum geht es mir jetzt eigentlich nicht mehr. Oder man könnte sagen, ging eigentlich noch nie darum. Ich hatte nur immer das Gefühl, dass das irgendwie, was habe ich da nicht für Vorstellungen gehabt? So. Und das Eigentliche ist sozusagen, das ist jenseits von gut oder schlecht gehen oder. Das kann man nicht beschreiben. Das ist, man könnte es vielleicht so Seligkeit nennen oder ja, Satchitananda, dieses, ja, sein Bewusstsein, Glückseligkeit oder so. Das ist aber kein Gefühl oder so. Ja, das ist transzendent. Das ist unbeschreiblich. Aber das ist auch nicht auf diesen Körper angewiesen. Das, was ich wirklich bin, ist nicht auf diesen Körper angewiesen. Das ist einfach so. Das ist meine feste Überzeugung. Momentan kann ich dazu nichts anderes sagen. Weil der Tod steht nicht vor der Tür. Also habe ich zumindest nicht das Gefühl. Man weiß es ja nie so genau. Vielleicht sollte ich mal aufmachen. Vielleicht ist er gerade da. Oder so. Nein. Es ist weder eine Todessehnsucht da, noch eine Todesfurcht. So. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich unbedingt lange am Leben bleiben will oder so. Ich lebe so lange, wie ich lebe. Und das ist okay. Es könnte morgen zu Ende sein, das ist okay. Ich könnte auch noch 30 Jahre weitergehen, das ist auch okay.
Der Peter aus dem Zoom-Chat schreibt, ja, was bleibt dann, wenn nichts da ist?
Ja, das ist auch wieder so eine polare oder duale Frage quasi, nicht? Also es ist ja, dieses Nichts ist ja gleichzeitig alles. Ja, das ist, was man eben nicht verstehen kann. Ja. Es ist nichts und alles zugleich. Und ja, was bleibt dann? Das bleibt genau das, eben nichts und alles gleichzeitig. Ich kann nur jeden ermutigen, selbst nachzuforschen, mit auf welche Art auch immer. Erstmal ist es wichtig, dass man selber was findet, wozu man sich nicht zwingen muss oder so, ja, was ich gerne mache. Also wenn es Meditieren ist, dann ist es schön, dann ist es gut zu meditieren. Wenn es Yoga ist, dann ist es gut, Yoga zu machen. Wenn es Bücher lesen ist, auch das. Ja, wenn es Selbsterforschung ist, Hingabe, Sufi-Tanz, alles Mögliche. Man kann, so viele Dinge gibt es da. Und ich glaube, es ist schon wichtig, irgendwas zu praktizieren. Also das muss jetzt nicht immer das Gleiche sein oder so, ja, aber einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Und wenn einem das was gibt, wenn ich merke, ich werde bewusster, ich komme da weiter irgendwie, ich komme tiefer in mich rein oder wie auch immer, wenn ich so das Gefühl habe, ich mache da Fortschritte oder es geht mir irgendwie besser oder ich löse mich mehr von der Welt, also ich bin nicht mehr so abhängig von dem, was jetzt in meinem persönlichen Leben passiert, ich merke, dass da noch was anderes ist, ein unerschütterlicher Frieden vielleicht oder eine unerschütterliche Stille, dann kann ich nur ermutigen, das weiter zu vertiefen, ja, einfach weiterzumachen damit. So, und immer weiter zu schauen, immer weiter. Und das für sich selber herauszukriegen, was gibt es, was ist die Wahrheit, was ist meine Wahrheit, was ist die Wahrheit, die ich realisieren kann oder ja, wie auch immer, fühlen kann oder.
Die Jasmin schreibt, hallo Jens, bin gerade erst dazugekommen. Hast du es auch so erlebt, dass dir auf deinem Weg immer mehr egal wird?
Danke für die Frage. Ja, auch das ist, kann ich eigentlich auch nur so mit beiden Sachen beantworten. Also auf der einen Seite wird alles immer egaler und auf der anderen Seite taucht aber auch so ein Gefühl auf von, es ist eben hundertprozentig so richtig, wie es passiert. So, oder es ist 100% so, das ist es einfach. Und das kann auch nicht anders sein. So. Ja, es ist also total das Gegenteil. Also es ist eigentlich das Gegenteil von egal dann. Also beides empfinde ich da so. Ja. Und auf die Welt bezogen, ja, auf die duale Welt hier, da wird alles immer egaler, ja. Also, aber auch gleichzeitig wiederum dann, was ich eben schon gesagt habe, also das ist auch da, ne? Aber so in dem Sinne, was tue ich jetzt oder das spielt gar überhaupt keine Rolle. Also, oder was mache ich jetzt damit oder so, das gibt es alles gar nicht mehr. Also, und ja, das ist wirklich so ein, wie ich das auch schon sagte, eben, es ist dann am Ende egal, ob ich weiterlebe, ob ich lebe oder sterbe. Es ist egal. Ja, und das so, da muss ich auch sagen, die ersten Monate jetzt, danach, jetzt nach dem 19.04. war das ja, da hatte ich zumindest in meinen Denkmustern, die da noch so rumwaberten, schon auch Probleme ab und zu mit dieser totalen Egalität. So. Also das ist schon erstmal, was man so als Verstand sozusagen oder was auch immer noch davon da ist, irgendwie, was man da irgendwie verarbeiten kann dann. Aber so, es gibt keinen Grund, irgendwas zu tun. Ja? Im Moment ist so eine ganz Beschäftigung, die ich total gerne mache, nämlich nichts tun. Einfach gar nichts tun. So. Also auch nicht so irgendwas davon zu wollen dann. Also einfach gar nichts tun. Auch, Körperhaltung egal, Gedanken oder nicht egal. Einfach alles kommen und gehen lassen so. Nichts festhalten, nichts loslassen. So. Und früher konnte ich das überhaupt nicht so. Konnte also nicht lange jedenfalls. Das muss man mal, das ist interessant auszuprobieren. Die Kunst des Müßiggangs. Aber das hilft mir, dieses Egal irgendwie zu verarbeiten, so, ja. Das ist irgendwie so ganz passend gerade.
Jens, du sagtest ja eingangs, dass die Liebe sich immer mehr in deinem Leben manifestiert. Gibt es da irgendwie, wie sich das zeigt genau? Gibt es da irgendwas Besonderes zu berichten?
Ja, danke. Ich kann zum Beispiel immer schwerer hier quasi mein Revier, also meine Wohnung, verteidigen gegen Insekten oder Silberfische oder so. Also ich habe neulich mal irgendwie in so einem, weil ich da gerade auf dem Klo saß und da wetzte so ein ziemlich dicker Silberfisch über den Boden. Und die, naja, die finde ich nicht gerade so toll. Und normalerweise schnappe ich mir auch schon jetzt mittlerweile ein Glas immer, aber da, weil ich da gerade auf dem Klo saß, konnte ich das nicht. Und dann hatte ich Schiss, dass der irgendwie abhaut und Eier legt oder sonst was macht. Und dann habe ich den leider in so einem Reflex dann doch getötet. Und das fand ich so fürchterlich. Das fand ich so schrecklich, dass ich habe richtig darunter gelitten hinterher. Und habe dann noch gebetet und habe den Silberfisch um Verzeihung gebeten und so. Also ich kann einfach nicht mehr so, ich kann nicht mehr hassen oder so. Das konnte ich eigentlich noch nie richtig, aber also zumindest konnte ich früher noch so richtig Wut empfinden in dem Sinne oder so. Das kann ich auch irgendwie nicht mehr. Also, ja. Mein Leben und Tod sind letztlich ein und dasselbe. Nur, das ist so, schon so ein Gewaltakt, so ein kleines Tierchen dann so, nur weil es einem jetzt nicht passt, gerade dann zu töten, das ist irgendwie nicht schön. Das ist dann auch so, das ist einfach nicht, ja, im Sinne der Liebe oder so könnte ich sagen, aber das ist eigentlich Blödsinn, weil die Liebe auch tötet sozusagen. Also das, die absolute Liebe ist ja alles. Also die liebt alles und die tut letztlich auch alles, wenn man so will. Also wir neigen immer dazu, nur dass, weil wir eben am Leben sind jetzt, ist das Leben halt ganz bedeutend und wichtig. So. Aber wir sind ja nicht nur dieses Leben. Wir sind viel, viel mehr als dieses Leben.
Jens, kannst du noch mal was dazu sagen, inwiefern Leben und Tod dasselbe sind?
Es ist immer dasselbe, was Leben und Tod erfährt. Ja, es ist immer das eine, diese eine absolute Wahrheit, die im Leben das Leben erfährt und dann im Sterben das Sterben und dann im Tod den Tod erfährt letztlich. Es ist immer ein und dasselbe, was dieses alles, das sind einfach nur so, ja, es sind so, man könnte sagen, wie Bewusstseinsstadien, wie Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlaf. So. Und das, der diese drei Zustände erlebt, das ist immer derselbe. Es ist immer dasselbe, könnte man sagen. Insofern sind das einfach nur verschiedene, man könnte sagen, verschiedene zeitlich begrenzte Zustände. So. Und dieser kleine Silberfisch, ja, der ist genauso Gott, wie alles andere auch. Und ich habe aber Gott nicht getötet, indem ich den da quasi zerquetscht habe. Ja, da habe ich Gott nicht getötet. Aber es ist trotzdem so, es ist einfach disharmonisch, so zu meinem Empfinden dann, ja, so. Und doch ist das, was dieser Silberfisch letztlich ist, wird dadurch dann einfach nur freigesetzt sozusagen durch den Toten. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir sterben, dann wird das, was wir absolut sind, wieder freigesetzt. So. Aus der Dualität quasi entlassen, wenn man so will. Und ja.
Meinst du, dass beim Sterben dann so ein unmittelbares Erinnern daran ist, was eigentlich wahr ist?
Das kann, also ich habe noch nicht so Sterbende begleitet. Ich habe gerade einen Film von über Ramdas geguckt, gerade mal, jetzt vor kurzem. Und der hat Sterbebegleitung gemacht und hat darüber auch in dem Film erzählt. Und er hat es so beschrieben, dass in dem, wenn er an den Tagen, wo er Sterbebegleitung machen konnte, wenn er da quasi einen Termin hatte und wenn dann klar war, der stirbt jetzt wirklich bald, und dann war das für ihn immer, für ihn selbst persönlich, was sehr Positives, weil er wusste, er hat heute die Gnade oder er erlebt die Gnade, in Anwesenheit der Wahrheit zu sein. Und wir haben dann auch in dem Film so einen Sterbenden gezeigt kurz, und wie der geschaut hat, die Augen, das waren erleuchtete Augen. Also der wusste genau, was er wirklich ist. Und das kann gut sein, dass durch Todesnähe dann plötzlich es klar wird, wer man wirklich ist. So. Aber es ist vielleicht nicht immer so. Also es ist in dem Moment, wo der Körper endgültig stirbt, da ist es sofort klar. Also da ist das wieder das, was es immer schon war. So, das ist ja dieses Mysterium des Absoluten, diese Absolutheit, die ist ja auch schon vor dem Universum da gewesen. Ja, das Universum ist eine Erscheinung. Und nur weil der Körper dann tot ist, heißt es ja nicht, dass es dann, ja, das ist dann, dann ist es wieder vollkommen da. Vollkommen klar. Und dann so diese Rückschau-Geschichten, was ja häufig auch erzählt wird, so von Nahtoderlebnissen. Ja, man sieht dann diese Dinge vermutlich durch die Augen der Liebe, durch diese Augen der, man könnte sagen, durch Gottes Augen, die dann nicht mehr durch ein Ego verfälscht sind. Und einige, die dann nicht wirklich gestorben sind, die das nur so am Anfang erfahren haben, haben dann auch gesagt, dass sie viele Dinge, die sie im Leben negativ bewertet haben oder positiv, dass das häufig dann durch diese Augen der Liebe dann plötzlich ganz anders aussah. So. Also häufig war das genau andersrum. Die Dinge, die scheinbar schlecht waren, waren in Wahrheit ganz gut. Und vermeintlich Positives war vielleicht eher negativ. So. Und vielleicht aus dieser Diskrepanz kann dann der Wunsch dann entstehen, nochmal zu leben. So nach dem Motto, oha, das kann ich aber noch besser oder das mache ich nächstes Mal besser oder so. Ja, und dann kommt vielleicht irgendwann der Entschluss, wieder zu inkarnieren, ja. Wobei, das ist kein Zwang. Also das ist wirklich so, dass Gott sich dafür entscheidet, nochmal dieses Karma fortzusetzen eben oder das weiterzumachen. Also beziehungsweise man selbst entscheidet das dann. Ja, das ist ja kein Unterschied.
Kann ich schon die nächste Frage vorlesen?
Gerne, ja.
Patrick schreibt, lieber Jens, du sagst einmal, du konntest in Klammern fast jede Woche einen Samadhi erreichen. Kannst du Hinweise geben oder erklären, was günstig ist, um Samadhi zu erreichen?
Ja, danke für die Frage. Ich hatte die ja schon mal, so eine ähnliche Frage hatte ich schon mal in einem YouTube-Satz auch beantwortet. Es geht bei der, in diesem Zusammenhang ist Samadhi eben der erste Samadhi sozusagen oder der unterste Samadhi, der nämlich noch tatsächlich durch gewisse äußere Bedingungen ausgelöst werden kann. Also erreichbar in sozusagen ist. So, das ist aber nur ein zeitlich bedingter Durchbruch sozusagen. Und da gibt es alle Möglichkeiten, alle möglichen Sachen, ja. Ich möchte keine Werbung machen für psychedelische Substanzen, ja, wirklich nicht. Es ist nämlich eine durchaus zweischneidige Angelegenheit, wie ich auch selber erleben durfte. Es hat nicht nur positive Aspekte, sondern auch kann gewaltige negative Aspekte auch haben. Also es ist mit anderen Worten gefährlich, kann es sein zumindest. Ich habe viel mit Musik gearbeitet und psychedelischen Substanzen und möchte das aber nicht so sozusagen, ja, macht es nicht nach in dem Sinne, weil es ist, ich bin davon ganz allein drauf gekommen. Ich habe einfach früher einfach immer nur Musik gehört und habe da schon immer so ekstatische Erlebnisse gehabt, so. Nicht im Sinne von Wahrheitsdurchbrüchen, sondern einfach nur so totale emotionale und auch so Körpergefühle waren so wie unter elektrischem Strom zu stehen, sozusagen alles kribbelt, alles, und es war sehr angenehm und es war einfach nur Musik hören. Und später sind dann noch psychedelische Substanzen dazugekommen, die das dann intensiviert haben. Und das hat dann so im Laufe der Jahre gewisse Tore geöffnet, könnte man sagen, im Gehirn. Und ich brauchte dann zum Schluss immer weniger sozusagen, immer weniger Substanz, wenn man so will, um da durchzugehen. So. Aber der Weisheit letzter Schluss ist, dass man eigentlich überhaupt keine Substanz braucht, um da durchzugehen. Weil das erstmal ist es nur, diese bedingten Samadhis sind ja nur temporär. Ja, du erfährst das und dann hört es wieder auf. Und dann sitzt du wieder da mit deinem ganz normalen Ego. Das ist einfach so. Und der eigentliche Samadhi, der ist bedingungslos. Und alles, was ich dafür tue, tue ich fast schon dagegen. Das stimmt natürlich nicht, weil dagegen kannst du auch nichts machen. Ja, wenn der passiert, dann passiert er sozusagen. Und dann, das ist auch die Realisation der Bedingungslosigkeit, ja, dieser Unbedingtheit. Und vor diesem Hintergrund wird dann dass man da temporär reingeht, gar nicht mehr so wichtig. Ja. Ich habe das aber auch intensiv gemacht. Ich musste das für mich erschöpfen. Ich musste das wirklich bis zum Schluss, wirklich bis zum Burnout quasi. Ich habe ja auch deswegen so eine Art Burnout-Depression gehabt, 1,5 Jahre lang. Muss ich das durchexerzieren. Ja, also das ist aber eine heikle Angelegenheit, kann ich. Es ist, man könnte sagen, wild und gefährlich und so. Eigentlich bin ich da gar nicht so der Typ dafür. Vielleicht ist das auch deshalb passiert. Ich will das auch andererseits jetzt nicht so, wie soll man sagen, es gibt da wirklich gute Möglichkeiten, aber das muss wirklich jeder für sich selber rauskriegen. Und das ist wirklich eine jahrelange Praxis auch. Es geht nicht mal so eben. Also ich kann nicht mal eben so einen Joint rauchen und dann plötzlich habe ich da so einen Durchbruch. Das war bei mir auch nicht so früher, als ich damit anfing, so könnte man sagen. Die ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, ja, die waren ganz witzig, aber hatte mit spirituellen Durchbrüchen noch gar nichts zu tun. So. Ja, also das ist so eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Und letztendlich aber auch wenn man jetzt eine Meditationspraxis hat, irgendwann muss man das Werkzeug, also meine ekstatische Praxis sozusagen, die ich da gemacht habe, fast täglich eigentlich, jetzt habe ich mal wieder einen Faden verloren, hätte ich gar nicht gedacht heute. Wo war ich denn jetzt? Wollte auf irgendwas raus, ekstatische Praxis. Ja. Egal, ich habe auch genug darüber geredet jetzt. Ja, noch eine andere Frage vielleicht oder so.
Im Moment keine Frage und kryptisches Zeichen. schreibt Gott sei Dank bezüglich seiner vorherigen Frage, würdest du sagen, du hast erfahren, was Leben bedeutet? Schreibt er Gott sei Dank, also zu deiner Antwort. Aber Fragen sind jetzt im Moment nicht da.
Okay. Vielleicht auch von jemandem hier, der auch mit Kamera dabei ist, noch hier.
Ja, hallo, Jens, wie geht's
hallo.
Dir?
Ja, soweit ganz gut.
Ich habe eigentlich keine Fragen. Ich weiß nicht. Mir hat die Geschichte mit dem Käfer gefallen und mit dem, was ist das, was war da für ein Fisch oder so?
Silberfisch.
Genau. Ja, das fand ich ganz lustig. Sehr amüsant. Ja, ansonsten genieße ich gern die Stille mit dir. Auch wenn du redest und so, ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ja.
Gerne. Dankeschön.
Kryptisches Zeichen schreibt, solange die Liebe nicht durch die eigenen Augen blickt, lohnt sich das Ganze also.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Solange die Liebe nicht durch die
eigenen Augen blickt, lohnt sich das Ganze also. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht magst du noch mal mehr schreiben, kryptisches Zeichen. Wollen wir zur nächsten Frage weitergehen?
Ja.
Derweil, bis er schreibt? Oder
ja.
Sie?
Gerne.
Patrick schreibt, danke für deine Antwort, Jens. Hast du auch Erfahrungen, ohne Musik oder Substanzen den Zustand zu erreichen?
Ja, das war ja die Initiation damals, 1988, da war das Ganze, und da war ich sehr asketisch. Ja, ich habe kein Fleisch gegessen, ich habe kein Alkohol getrunken, gar nichts. Also noch nicht mal Koffein, also überhaupt nichts. Und ja, da ist das einfach passiert, und zwar im Schlaf, im Traum. In diesem Traum mein Guru da erschienen ist, und der hat nur die Hand gehoben, und dann, tja, war alles klar. Und ja, das ist einfach so spontan, dass auch später dann nochmal, also ich hatte ja schon, das hatte ich auch vorhin schon mal erwähnt, dann, weiß nicht, dreiviertel Jahr später war das dann nochmal so ein Traum mit diesem Bewusstsein, das hatte ich ja schon gesagt. Da war ich immer noch so, ohne, da war überhaupt nichts, also. Ich habe erst so im Alter, also ab Lebensalter, so mit 50 Jahren, habe ich erst angefangen, mich mit diesen Substanzen überhaupt zu beschäftigen. Davor war ich eigentlich immer, ja, ganz früher war mal so mit 30 oder so, habe ich mal so 20, 30 habe ich ab und zu mal Alkohol getrunken. So eine Zeit lang war es auch mal täglich so irgendwie, aber nicht viel, also immer relativ wenig. Und ja, nee, aber so... könnte ich jetzt nicht sagen, so dass ich das so irgendwie. Es ist ja aber schon da, also. So eine Ekstase ist einfach nur so, das ist so. Ich habe das auch noch nicht so richtig, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden in dem Sinne, warum das denn manchmal so was Besonderes ist, so. Das ist vielleicht nochmal so dieses, in der Ekstase löst sich alles auf und man ist einfach so Das ist so mehr kosmisches Bewusstsein oder so, könnte man sagen. So. Aber deswegen ist das nicht wahrhaftiger als der, Sahaja Samadhi ist ja das, was jetzt ist, so, das ist der Alltags-Samadhi sozusagen. Ja, das ist einfach der, man könnte auch sagen, so eine Art Wachschlaf. Ja, man ist weder wach noch schläft man so. Irgendwie, ich sag mal, dass irgendwas in mir schläft immer und irgendwas in mir ist immer wach. So. Ja, das ist so beides irgendwie. Aber deswegen ist das nicht so spektakulär, aber genauso war wie alles andere auch. Ja. Also, es ist sicherlich am Anfang oder im Laufe der Zeit ist es vielleicht, es mag Zeiten geben, wo es wichtig ist, dass man überhaupt solche Erfahrungen mal macht. So. Aber meine Erfahrung ist eben, die stellen sich eben auch von ganz alleine ein, so wenn die Zeit soweit ist. Bei mir war es mit 23 das erste Mal, dass es passiert ist. Dann passiert das eben auch. Und man kann natürlich so, die Buddhisten sagen ja so, man kann diese Durchbrüche nicht erzwingen, aber man kann, die sagen so, das ist so eine Art Unfall, also ein Unfall im Bewusstsein, könnte man sagen, also ein positiver Unfall. Und man kann die Unfallwahrscheinlichkeit erhöhen durch Meditation. So. Also eine Methode, es gibt auch andere Dinge. So, ja. Also Körperarbeit gibt es auch viele Sachen, die da so sehr hilfreich sein können. Yoga, also körperlicher Yoga meine ich jetzt. Ja, meins war eben so Musik und diese Substanzen halt eben, aber das ist ja auch, wie gesagt, ohne. Ich habe beide Sachen erlebt, mit und ohne diese Geschichten. Und irgendwann hat man es dann auch so, sag mal, diese temporären Dinger, die hat man dann irgendwann durch. Also das ist so, ja, schön, wenn es dann passiert und dann ist es wieder weg. Ne? So. Das ist nicht wirklich dieser absolute Frieden. Ja, der ist davon sowieso unberührt immer. Der ist immer gleich.
Jens, ich habe eine Frage. Hallo. Betreffend Müßiggang, den erlebe ich zurzeit auch, weil ich nicht mehr so hinter den Dingen herrenne, nicht mehr nach diesen kleinen Glückssachen hasche. Aber dieser Müßiggang, der kann dann so kippen in Langeweile. Also, dass ich einfach da bin, alleine bin und so in die Gegend schaue und das so über Stunden. Und dann habe ich aber so, dann kommt so eine Langeweile, die habe ich eigentlich noch nie so stark gespürt wie jetzt. So, und dann in dieser Langeweile, denke ich, habe mir jetzt so gedacht, ja, so bin ich jetzt einfach mal so dabei und schau mal, was dann passiert. So. Aber kennst du das auch?
Ja, das kenne ich sehr gut, ja. Diese Langeweile, das Beste, was man da machen kann, ist sie einfach zulassen, einfach so lassen, fühlen. Und wenn es dann zu doll wird, also es ist ja eben auch nur eine Art Beschäftigung. Also ich habe so heute ein paar Mal so gedacht, irgendwie, ich bin total beschäftigt, damit nichts zu tun. Irgendwie, ja, das ist, ja, das ist, ja, das ist, ja, weil ich habe mir gesagt, so was. Im Laufe meines Lebens sind halt sehr viele Freiräume entstanden so. Und jetzt, wo so alles eigentlich, wo so viele konkrete Dinge einfach keinen Sinn mehr machen für mich so, ja, da bleibt eben einfach wahnsinnig viel Zeit und Raum irgendwie über. So. Und dann habe ich, was mache ich denn jetzt damit? So ein neues Hobby irgendwie anfangen und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, das bringt zwar auch nicht und so, das ist dann auch nicht besser als das vorherige Hobby und oder die vorherige Beschäftigung und dann vergleichst du das damit, ja, und dann ist das nachher nicht so toll und dann willst du wieder das Alte und so. Und dann irgendwie kam ich dann auf den Trichter, einfach mal sich diesem Nichtstun wirklich zu stellen. Also nicht jetzt, ich bin nicht der Handelnde, nicht dieses Ding, sondern einfach mal wirklich konkret auch nichts tun. Und das, wir sind ja auch so konditioniert, ich habe festgestellt, ich bin sehr konditioniert auf Tun. Er ist von Anfang an sozusagen eingeimpft. Wir müssen tun, wir müssen machen, wir müssen uns beschäftigen und arbeiten und das ist wichtig und so. Und das habe ich schon immer so als falsch irgendwie empfunden auch. Und aber trotzdem, ja, eignet man sich das ja auch an. Und dann ist, bei mir kommt manchmal so ein Unbehagen auch auf, so im Denken und Fühlen so. Da kommen dann so Gedanken wie, das ist gefährlich, da werde ich ja wahnsinnig vielleicht, ja, also der Verstand, der hat Angst vorm Wahnsinn dann so, ja, also das ist wirklich interessant, so was da so für Glaubenssätze sind, ja, und das sind aber einfach nur so erlernte Überzeugungen, die eigentlich kein Wahrheitsgehalt haben. Also wenn ich wirklich einfach in mir selbst verweile so und einfach weder festhalte noch loslasse und alles geschehen lasse so, dann wird man garantiert nicht verrückt dadurch. Also ich habe ganz im Gegenteil festgestellt, dass mir das gut tut. Aber wenn man so ein, man muss es ja nicht 24 Stunden oder sagen wir 16 Stunden am Tag machen oder so. Ja, es gibt ja keine Verpflichtung dafür. Aber wenn man eben so nichts zu tun hat, dann einfach ganz bewusst nichts tun. So, und das dann auch mal eine Weile kann man das durchaus mal aushalten und wenn es einem zu dumm wird, dann kann man ja irgendwas machen, Buch lesen oder Fernsehen gucken oder sonst was. Also es gibt ja, mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ein paar Sachen gibt es schon noch so, mit denen ich mich so ein bisschen dann beschäftigen kann. Ich darf allerdings nicht zu viel Fernsehen und Politik und so gucken, neulich habe ich da so, war ich so schlecht drauf. Also ich habe mir so viel reingezogen, auch Umwelt und Klima und diese Sachen. Ich habe immer gedacht, wir werden alle sterben, wir sterben alle. Das kann nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen. Und da war ich so verzweifelt in mir, das war fürchterlich. Und man sollte es nicht übertreiben damit.
Ja, ich habe das dann auch mal gestoppt und dachte, gut, dann gehe ich halt ein bisschen Essen kaufen, obwohl ich eigentlich gar nicht hätte Essen kaufen gehen. Und dachte dann noch so, wenn ich jetzt einfach so Essen kaufen gehe, einfach so, um das wegzumachen, hoffentlich passiert da nichts. Und tatsächlich habe ich dann mich mit dem Auto dann rückwärts in Posten gefahren gestern und dachte, ja, siehste, hätte ich doch nicht Essen kaufen gehen sollen, sondern einfach weiter, ja, halt da sein. Aber naja, jetzt ist es so, wie es ist und ja, aber ich denke auch, ich stelle mich einfach jetzt dieser Langeweile, weil das Interessante ist auch, dann nach so einer Zeit, wo eigentlich nichts passiert, plötzlich kommt dann am nächsten Tag, kommt dann so ein schönes Fließen wieder mit Kontakten und Menschen, wo es einfach fließt. Ja, und dann ist wieder Ruhe. Und eigentlich ist das sehr schön, weil ich sehr wenig Stress erlebe zur Zeit.
Ja, in der Natur zu sein, das macht mir auch viel Spaß, so einfach spazieren gehen. Das ist auch eine Sache so, da kann man auch sehr müßig sozusagen sein. Einfach nur die Füße laufen von allein vor sich hin und man lässt alles so geschehen und ohne großen, also ohne jetzt so einen Ehrgeiz zu entwickeln, ich muss jetzt besonders viel laufen oder besonders weit oder es muss besonders toll sein. Mir tut das sehr gut, draußen zu sein. So, vielleicht ist das ja auch was für dich. Wenn die Langeweile zu doll wird, einfach irgendwie in die Natur.
Ja, das mache ich regelmäßig. Habe ich auch schon herausgefunden.
Ja.
Ja, ist gut, ja. Danke.
Gerne.
Die Jeanette Nicole schreibt, bei mir ist es auch so, dass ich überhaupt kein Interesse mehr habe, in der Welt mitzuspielen. Das einzige Interesse, was hier ist, die Wahrheit zu erkennen.
Ja, dann geh dem auch nach. Ja, das ist gut.
Und der Patrick bedankt sich für deine Antworten und die Jeanette Nicole ebenso. Keine weiteren Fragen im Moment.
Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir noch ein bisschen still vielleicht zusammen. Das ist immer ganz schön, dann können wir es ausklingen lassen. Wenn noch eine Frage reinkommt, irgendwie, dann ja, noch 5 Minuten haben wir ja noch.
Ja, Jens, hier ist noch eine Frage aufgetaucht von Patricia Borias. Was ist der Sinn des Lebens?
Okay, letzte Frage für heute, ja. Du selbst bist der Sinn des Lebens. Du selbst bist dieser Sinn. Oder man könnte auch sagen, das Leben ist sich selbst der Sinn. Diese Frage kann ich auch nicht für dich beantworten, leider. Ich kann nur das sagen, was für mich so die Antwort ist. Du selbst bist dieser Sinn, aus meiner Sicht. Gut, ja, ich möchte mich sehr bedanken bei allen, die teilgenommen haben, bei allen, die auch Fragen über den Chat gestellt haben. Ich habe das sehr genossen heute hier mit euch. Und ja, ich habe schon zu Devaseto gesagt, es wird so im monatlichen Rhythmus auch weitergehen jetzt hier. Ich freue mich sehr darüber. Dann in einem Monat ungefähr, Anfang Februar irgendwann, geht's weiter. Und auf meinem YouTube-Kanal vielleicht mache ich nochmal ein Video zwischendurch oder vielleicht auch nochmal ein Live-Chat zwischendurch. Das kann ich jetzt aber nicht fest ankündigen. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erstmal so kommen lassen. Okay. Hab noch einen schönen Abend alle.